Einen wunderschönen guten Morgen, auch von meiner Seite. Wir wollen in der Serie noch zwei Sonntage fortfahren. Meine Identität in Jesus Christus. Und uns einfach einige Gedanken machen, was heißt es, in Jesus Christus zu leben? Oder was heißt es, dass Jesus in uns lebt? Und davon ist die Bibel voll mit Texten, mit einzelnen Verse, wo immer wieder darauf hingewiesen wird, wenn ihr in Jesus Christus seid, dann lebt dementsprechend. In Christus bin ich lebendig, sagt der Apostel Paulus in Epheser Kapitel 2, Vers 5. Die wir in der Vergehungen tot waren, nun mit Christus sind wir lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr gerettet. Auf die Frage, was heißt lebendig? Oder was macht mich lebendig? Was würdet ihr da antworten? Jesus, okay. Nochmal. Der Atem macht einen lebendig, okay. Nahrung macht einen lebendig. Herz, was? Das Herz macht einen lebendig. Wasser? Ich habe ein kleines Clip gefunden im Internet. Und dort hat man eine ganze Reihe von Leuten gefragt, was macht dich lebendig? Und wir schauen mal kurz rein.
Beispiel.
Was mich lebendig macht, das ist das Flaschensammeln und das Bewegen, das ist Rumlaufen.
Wasser und Brot.
Hier in Köln.
Also möglicherweise macht mich mein Herz lebendig. Und mich macht übrigens auch diese Stadt lebendig. Ich bin gerne Kölner.
Ich würde sagen, mein Beruf?
Meine Kinder?
Kreativität?
Sonne? Mein Hund macht mich lebendig.
Lebendig macht mich, dass ich frisch verliebt bin.
Mensch zu sein.
Freiheit, das Leben an sich, klar. Sport auf jeden Fall.
Gott.
Wir sehen, unterschiedliche Antworten haben die Menschen gegeben, was sie lebendig macht. Den einen macht der Hund lebendig. Das heißt, wahrscheinlich mit dem Hund spazieren zu gehen. Der andere sagte, sein Beruf macht ihm lebendig. Die anderen war das die Beziehung. Ein anderer, der die Arbeit oder ein wiederum anderer, die Stadt Köln. Köln macht ihn lebendig. Ich weiß nicht, ob ihr über diese Frage schon mal nachgedacht habt. Was macht euch lebendig? Und was würdet ihr dafür eine Antwort geben? Ich denke, es ist gar nicht so leicht, eine präzise Antwort auf die Frage, was macht dich lebendig zu geben? Aber diese Frage hängt auch damit zusammen, womit identifiziere ich mich? Identifiziere ich mich mit meinem Hund? Identifiziere ich mich mit meinem Beruf? Identifiziere ich mich mit der Liebe? Mit einem Partner? Identifiziere ich mich mit der Stadt Burghausen? Eine wunderschöne Stadt, schön hier zu leben? Ist das, was mir Kraft gibt, ist das, was meine Identität ausmacht? Ich glaube, die Frage müssten wir uns stellen, und auf die Frage versucht der Apostel Paulus im Neuen Testament im Grunde genommen fast auf jeder Seite eine Antwort zu geben. Im Johannes, 1. Johannes Kapitel 5, Vers 21 sagt Johannes: Wie nämlich der Vater die Toten auferweckt und lebendig macht, so macht auch der Sohn lebendig, wen er will. Inwiefern sind wir mit Christus gekreuzigt und auferstanden worden? Fragt der Apostel Paulus in Galater Kapitel 2, Vers 20. Rechtlich betrachtet sieht Gott uns so, dass wir mit Christus gestorben sind, weil unsere Sünden mit ihm gestorben sind. Stehen wir nicht mehr unter der Verdammnis. Kolosser Kapitel 2, Vers 13 und folgende. Paulus betont, dass wir nicht länger unter der Macht der Sünde zu leben brauchen. Die Strafe der Sünde und die Macht der Sünde über uns wurde durch Christus am Kreuz auf wunderbare Weise vernichtet. Durch den Glauben an Christus stehen wir als Freigesprochene, nicht als Schuldige vor Gott und haben Zutritt zum Thron der Gnade Gottes. Was macht uns lebendig? Was macht uns zu einem Licht? Ich hatte vor, dieses erst zum Schluss anzuzünden. Weil es um das Licht und Salz geht. Paulus sagt, freigesprochen, nicht als Schuldige vor Gott und haben den Zutritt zum Thron Gottes. Was macht uns lebendig? Beziehungsmäßig sind wir mit Christus eins geworden. Wenn Christus in uns lebt, unser christliches Leben begann, als wir in Einheit mit ihm traten. Unser altes Leben starb, siehe, es ist neu geworden, sagt der Apostel Paulus in 2. Korintherbrief. Auf der Ebene unseres täglichen Lebens müssen wir unsere sündigen Begierden regelmäßig kreuzigen, die uns von der Nachfolge Jesu abhalten. Auch das ist eine Art und Weise, wie wir mit ihm sterben, aufgrund der Auferstehung Jesu Christi. Dass wir auch unseren Körper von den Toten, oder wird auch unser Körper von den Toten auferweckt werden, wenn der Herr wiederkommt. Im Zentrum des christlichen Glaubens steht nicht das Sterben, sondern das Leben. Weil wir mit Christus gekreuzigt wurden, wurden wir auch mit ihm auferweckt, sagt der Apostel Paulus in Römer Kapitel 6. Durch das Herauskommen bei der Taufe, symbolisch aus dem Wasser heraus, die Auferstehung zu einem neuen Leben in Jesus Christus. Rechtlich wurden wir mit Gott versöhnt und frei, frei, Christus ähnlicher zu werden. Nun kennen wir diese Begriffe, haben Sie schon oft gehört, diese Bibelverse. Wir wissen oder wir denken zu wissen, was es bedeutet. Aber wenn wir auf der Straße spontan gefragt würden, was macht dich lebendig? Was wäre deine Antwort? Das Herz? Wäre deine Antwort, das Wasser, was ich trinke, macht mich lebendig? Oder ist es der Sport, was immer dich treibt? Aber was ist es wirklich? Was macht uns lebendig, wenn wir in Christus sind? Der Apostel Paulus sagt, ihr seid Überwinder. Auch Johannes, in 1. Johannes Kapitel 5 lesen wir die ersten paar Verse. Da heißt es, in Christus sind wir Überwinder in der Welt. Wer glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist ein Kind Gottes. Und wer den Vater liebt, der liebt auch seine Kinder. Wir wissen, dass wir Kinder Gottes, die Kinder Gottes lieben, wenn wir Gott lieben und seine Gebote halten. Gott zu lieben heißt, seine Gebote zu befolgen. Und das ist nicht schwer. Denn die Kinder Gottes besiegen diese Welt. Sie siegen durch den Glauben an Christus. Doch ganz einfach, oder? Als Christ zu leben, als Sieger, als Überwinder in der Welt, die Sünde, die Anfechtung, all das, was uns umgibt jeden Tag, kann uns nichts anhaben. Denn Christus lebt in uns. Denn alles, was Gott aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Glaube an Gott. Glaube an Gott, Liebe zu den Geschwistern, Halten der Gebote Gottes, ja, zusammengehören. Das sagt uns Johannes hier. Durch den Tod und durch die Auferstehung Jesu ist der Sieg errungen. Und an diesem Sieg dürfen wir als seine Kinder festhalten. Teilhaben im Hier und Heute. Glauben an Jesus ist daher nicht nur eine Sache der richtigen Lehre, sondern auch das Leben im Alltag. Der Glaube, authentisch zu leben. Ich hatte in meiner Jugendzeit einen Freund, mit dem ich öfter zusammen war. Er war ein paar Jahre älter, aber es machte mir nichts aus und wir haben viel unternommen. Es war eine ganze Reihe von anderen auch mit dabei und es war wirklich richtig, wie soll ich sagen, es hat Spaß gemacht, in seiner Umgebung zu sein. Er war lustig, er war witzig, konnte gut reden und er war voll überzeugt von Sachen. Und wenn er einen Jugendgottesdienst oder ein Jugendevent gestaltet hat, beziehungsweise gepredigt hat, da konnte er wirklich förmlich die Leute mitreißen bei 400-500 Leute. Und du hast gehört, wie eine Nadel runterfällt, weil die Leute saßen mit offenem Mund und haben zugehört. Er konnte super schnell reden und er konnte die Leute mitreißen, mitnehmen. Und viele haben aufgeschaut zu ihm und gesagt, wow, der ist super, der ist ein guter Christ. Aber wisst ihr denn, kam es oft zu Spielen. Wir haben ab und zu Volleyball gespielt. Wir haben auf Nacht mal Karten gespielt. Und dieser gleiche Freund, der konnte nicht verlieren. Jeder, der mit ihm mitspielte, bereute es, dass er in der Runde dabei war. Hey, mach mal schneller! Hey, mach mal richtig! Komm, gib dir Mühe, mach hin! Seh zu! Mensch, wir verlieren! Wir müssen gewinnen! Das war dann seine Art. Und nach einer Weile bist du einfach ausgestiegen. Er konnte super reden. Er konnte super die Bibel auslegen. Aber das, was er auslegte, entsprach nicht dem Alltag. Dem Alltag und dem gelebten Glauben im Alltag. Da war wenig von der Geduld. Da war wenig von Miteinander, da war wenig von Rücksicht nehmen, von Achten, von Lieben und andere Dinge. Und dazu ruft uns die Bibel immer wieder auf, dass wir nicht nur den Glauben im Kopf haben, dass wir nicht nur die Lehre richtig formuliert haben, sondern den Glauben auch leben. Den Glauben auch leben und so, dass Christus sich in uns entfalten kann. In Christus sind wir Überwinder in der Welt. Auch sichtbar ist, dass wir einen lebendigen Glauben haben. Die Macht der Sünde über uns starb mit Christus am Kreuz. Und wir sind durch die Auferstehung zu einem neuen Leben geboren. Apostel Paulus spricht in Römer Kapitel 6, in Christus sind wir tot für die Sünde, lebendig für Gott. Wir, die wir der Sünde gestorben sind, wie werden wir noch in ihr leben? Paulus ruft die Gemeinde auf, trennt euch von der Sünde. Gott ist der, der uns Leben gibt und uns lebendig macht. Weil Christus gestorben und auferstanden ist, brauchen wir als seine Nachfolger den Tod nicht fürchten. Und diese Gewissheit befreit uns dazu, Gemeinschaft mit Gott zu haben, sie zu erfahren und auch seinen Willen zu tun. Wenn wir in Christus sind, das wird sich auch auf unser ganzes Handeln auswirken. Ob das Arbeit ist, ob das Anbetung ist, ob das Bibelstudium ist, ob das persönliche Gebetszeiten sind, ob das unsere Beziehungen sind oder uns beim Spielen begleiten. Dass wir fair spielen, dass wir Rücksicht nehmen. Sind wir in Christus, so sind wir eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist neu geworden. In Christus ist der andere nicht mehr mir mehr egal. Ich darf in ihm, Jesus sehen. Ich darf ihn lieben, wie Jesus ihn liebt und wie er mich liebt. Das Wissen, dass wir den Tod nicht mehr zu fürchten brauchen, gibt uns neue Lebenskraft im Hier und Heute, den Glauben authentisch zu leben. Was bedeutet es, in Jesus Christus zu leben? Oder Jesus in uns? Es färbt sich ab. Wir haben hier Wasser, Und das sind wir. Und wenn Jesus in unser Leben kommt, dann tropft es und es verfärbt sich. Und so dürfte oder sollte sich auch unser Leben verändern. Wenn es nicht tut, dann bleiben wir, wie wir waren vorher. Paulus sagt, in Christus seid ihr ein Glied am Leib Christi. Ihr aber seid Christi Leib und einzelne genommene Glieder. Paulus vergleicht den Leib Christi mit einem menschlichen Körper. In 1. Korinther Kapitel 12, die ersten 13, 14 Verse. Auch in Römer Kapitel 12. Paulus vergleicht den Leib Christi mit einem menschlichen Körper und jeder Teil hat eine spezielle Funktion, die für den Körper als ganz notwendig ist. Die einzelnen Körperteile unterscheiden sich aus gutem Grund und müssen in ihrer Verschiedenheit zusammenarbeiten. Ich habe das die letzten Monate persönlich erfahren. Erfahren, wenn plötzlich der Magen oder Darm nicht mehr das macht, wozu er da ist. Und plötzlich leidet der ganze Körper. Und ich denke, dieses Bild hatte der Apostel Paulus auch, wenn er sagt, in Christus seid ihr ein Glied am Leib. Dass jeder einzelne von uns auch eine Funktion hat. Und wir voneinander abhängig sind, wir einander brauchen, um gemeinsam zu funktionieren. Christen müssen sich hüten, zwei Fehler zu tun. Erstens, stolz auf ihre Fähigkeiten zu sein, indem man sagt, ja, ich weiß, was ich tue, ich habe alles im Griff. Ich kann alles, ich traue mir alles zu. Und was es macht, ist, die Personen um uns herum werden sich weniger wert fühlen. Wir werden es vielleicht nie sagen, aber automatisch fühlt der andere sich als etwas niedriger. Zweitens, wir dürfen nicht die Position einnehmen, ach, ich kann doch eh nichts. Ich Armer. Alle anderen können es besser, nur ich kann nichts. Und somit sich selbst und dass man von Gott gewollt, geliebt, geschaffen worden ist, Fähigkeiten gegeben worden sind, sie zu untergraben. Wir sind verschiedene Charaktere. Wir sind unterschiedliche Typen. Das betont Paulus immer wieder. Von Menschen vielfältiger Herkunft und einer Fülle von verschiedenen Gaben und Fähigkeiten, nur zu leicht können diese Unterschiede uns Menschen trennen, wie es in Korinth der Fall war. Und trotzdem, auch in unseren Verschiedenheiten, haben wir Christus oder in Christus eines gemeinsam. Der Glaube an Gott. Der Glaube an Christus und wir sind Teil am Leib Christi. In Christus gehören wir alle zu dem einen Leib, als Glied, auch wenn manche von uns, so kann man es doch sagen, spinnen. Oder? Und doch gehören wir zum Leib. In dieser grundlegenden Tatsache finden die Gemeinde ihre Einheit. Alle Gläubigen sind durch den einen Geist und den einen Leib die Gemeinde getauft worden. Davon spricht Paulus in Römer Kapitel 12, Vers 13. Oder 1. Korinther Kapitel 12, Vers 13. Nicht Römer. Wir verlieren unsere individuelle Identität nicht, haben aber eine übergreifliche Einheit in Christus durch den Glauben. Wenn wir Christ werden, bezieht der Heilige Geist in uns Wohnung und wir werden in die Familie Gottes hineingeboren. Wir haben alle denselben Geist empfangen, sagt Paulus in Epheser Kapitel 4. Als Mitglieder der einen Familie Gottes mögen wir verschiedene Interessen und Gaben haben, aber wir sind durch den Heiligen Geist zu einem geistlichen Leib vereint, in Christus. Sind wir Teil der Familie Gottes. Wenn wir uns auch nicht danach fühlen. Und was ist, wenn ein scheinbar unbedeutender Teil ausfällt? Stellt euch mal vor, ein Fuß gibt bei euch nach. Was passiert dann? Wenn plötzlich ein Fuß nicht mehr funktioniert. Wenn plötzlich der Fuß einfach nicht mehr... Was passiert dann? Du bist nicht mehr im Gleichgewicht, ja? Was mehr? Ist das alles? Hä? Verhindert? Wir hinken, ja? Wir können nur noch hüpfen. Wir können uns nur fortbewegen, indem wir hüpfen, oder? Oder mit Krücken, aha. So müssen andere Glieder sich mehr anstrengen. Das heißt, bei den Krücken sind es die Hände, die Schulter werden belastet und man kriegt plötzlich im Nacken Muskelkater. Oder auch Verkrampfungen. Ich glaube, die Hermine kann da ein kleines Lied singen mit ihrem Fuß, wo sie verletzt war und einige Tage oder Wochen mit Krücken gehen durfte, musste. Und so ist es oft auch in der Gemeinde. Ich denke, wir müssen es uns mal ganz bildlich vorstellen, was heißt das, wenn ein Glied nicht die Funktion einnimmt, wozu Gott es geschaffen hat. Da hinkt es. Da fehlt was. Ob Fuß oder Hand, Magen oder Herz, was auch immer. Und der Leib kann nicht einwandfrei funktionieren. Oft machen wir uns keine Gedanken, wenn wir sagen, ach ja, soll ja der andere machen. Es gibt ja noch so viele, die es machen können. Und wenn jeder es sagt, wenn wir es zu unserem Körper sagen, naja, kein Problem, ich esse halt so viel ich will und wenn der Magen das nicht schafft, dann soll der Darm es schaffen. Und was ist, wenn beide streiken? Wir dürfen nicht auf diejenigen herabsehen, die unwichtig zu sein scheinen. Und wir sollen nicht neidisch auf andere sein, die mehr sichtbare Gaben haben. Stattdessen sollen wir die Gaben gebrauchen, die uns geschenkt wurden. Und andere Christen einfach ermutigen, ihre Gaben einzusetzen. Wenn wir das nicht tun, ist die Gemeinschaft der Gläubigen weniger effektiv. Wie reagierst du, wenn ein anderer Christ Anerkennung bekommt? Wie geht es euch damit? Wenn ihr einfach neben jemanden steht und der wird gelobt in höchsten Tönen. Ach, so gut war das wirklich nicht, also bitte. Ist das nicht so der Gedanke, den man dann oft oder schnell hat? Und dann steht schnell etwas von Neid oder Missgunst. Vor ein paar Jahren kam jemand mal zu mir und fragte mich, Andreas, hast du was dagegen, wenn ich ein Cabrio fahre? Meine spontane Antwort war, nein. Ich gönne dir sogar 5 Cabrios, habe ich gesagt. Du kannst 5 Stück dir kaufen, solange du Gott nicht in deinem Leben vernachlässigst. Und solange du die Gemeinde und das, was Gott dir geschenkt hast, auch für sein Reich einsetzt. Da kannst du 5 Cabrios fahren und ich werde keinen Augenblick auf dich neidisch sein. Ich gönne es dir auch. Nur, wenn du Gott außer Acht lässt, dann habe ich ein Problem. Wenn du nur noch schuftest, damit du endlich ein Cabrio fahren kannst und kein Leben mehr außer deiner Arbeit hast, weil du müsst ja unbedingt ein Cabrio fahren müssen oder haben willst, dann habe ich ein Problem. Weil dann dreht sich alles nur noch um Geld. Und dann dreht sich alles nur noch um das Auto. Und da wird deine Familie leiden, da wird die Gemeinde leiden, da werden deine Freunde leiden. Da wirst du nicht das tun, wozu Gott dich berufen hat. Und deine Fähigkeiten und Gaben einsetzen im Leib Christi. Und ich denke, das ist auch ein Problem, was wir oft haben, dieser Neid. Man gönnt es den anderen nicht. Man wird nie drüber reden, so ganz Zwischendurch sagt man es vielleicht durch die Blume, aber nicht direkt. Als Christen leben wir in Christus. Und wenn Christus in uns lebt, der Geist Gottes in uns ist, macht er uns lebendig. Es gibt kein privates oder individualistisches Christentum. Wir müssen am Leben anderer Anteil nehmen als Glied am Leib. Und dürfen nicht uns damit begnügen, an unsere eigene Beziehung zu Gott genießen. Als Christen gibt es nur ein gemeinsames in der Beziehung miteinander, weil wir alle gehören zum Leib Christi. Wir können nicht sagen, das ist mir egal, sondern es geht mir wohl was an. Und dazu ruft uns der Apostel Paulus auf, und sagt, in Christus sind wir Botschafter der Versöhnung. In 1. Korinther Kapitel 5, Vers 18, alles aber von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Ein Botschafter ist ein offizieller Vertreter seines Landes in einer anderen Stadt oder Land. So ist es mit uns Christen, wir sind Vertreter Christi. Wir sind Botschafter der Versöhnung. Uns ist vergeben. Wir dürfen andere vergeben. Wir sind vergeben worden. Gott holt uns zu sich zurück. Und er möchte sich in uns entfalten. Er möchte, dass von dem, was er in uns bewirkt, auch etwas nach außen sichtbar wird. Und so komme ich zu dem anderen Satz, den Jesus in der Bergpredigt nennt: In Christus sind wir Salz und Licht. Ihr seid das Salz der Erde. Matthäus 5, Verse 13 und 14. Wenn aber das Salz fade geworden ist, womit soll es gesalzen werden? Es taugt zu nichts mehr, als hinausgeworfen und von den Menschen zertreten zu werden. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die oben auf dem Berge liegt, kann nicht verborgen sein. In Christus sind wir Salz und Licht. Dazu berufen, einen Unterschied zu machen. Merken die Menschen um uns herum diesen Unterschied? Wenn ein Gewürz seinen Geschmack verloren hat, ist es doch wertlos, oder? Wenn Christen sich nicht mehr bemühen, die Welt in ihrer Umgebung zu beeinflussen, sind sie für Gott nutzlos. Da wird die Welt sie beeinflussen und nicht sie die Welt. Wenn wir uns der Welt anpassen, haben wir keine veränderte Kraft. In Christus zu leben bedeutet, sich nicht den weltlichen Dingen gleich zu werden, sondern positiven Einfluss, so wie das Gewürz den guten Geschmack von Speise hervorhebt. So dürfen wir einen guten Geschmack in unserer Umgebung sein. Und dazu ruft uns die Bibel auf. Das sollte unsere Identität sein, unser Streben, unser Verlangen danach, mehr von Christus, von Jesus in uns, vom Geist Gottes in uns. Und wenn ich nur davon rede und es nicht praktiziere, dann wird es keinen Unterschied machen. Kann man eine Stadt verstecken, die oben auf dem Berg liegt? Fragt Jesus die Menschenmenge. Eine Stadt, die auf dem Berg liegt und leuchtet, sieht man in der Regel mit normalem Auge 8 Kilometer entfernt. Wenn wir für Christus leben, werden wir wie Lichter strahlen und andere zeigen, wie Christus ist. Wir verstecken unser Licht nicht, wir pusten es nicht aus oder vergessen es anzuschalten, wenn wir zur Arbeit gehen. Sondern es brennt. Es brennt automatisch, natürlich. Weil wir davon überzeugt sind, weil der Geist Gottes uns dazu ermutigt, indem wir reden oder auch manchmal schweigen. Mit der Menge nicht mitlaufen, das Licht nicht verleugnen, unser Licht durch Sünde nicht trüben lassen, andere nicht von unserem Licht erzählen, die Bedürfnisse anderer ignorieren. Dann ist wenig von Christus in uns. Jesus ruft uns auf, als Leuchttürmer der Wahrheit zu leben und unser Licht nicht von der Welt verstecken, nicht Angst zu haben. Und er sagt aber auch, ich werde euch die Kraft geben. Ich werde bei euch sein bis ans Ende der Welt. Das heißt, wir haben die Zusage Gottes in Matthäus 28, Vers 20, dass Gott bei uns sein wird. Täglich. Er wird uns die Kraft geben. Er wird uns das Nötige geben, was wir brauchen. Christus in uns. Und das wünsche ich mir, dass Christus in uns ist. Und zwar nicht nur ein bisschen, so dass man es nur so leicht erkennt, dass da ein paar Tropfen dabei sind, sondern ich wünsche mir, dass Christus in uns ganz ist. Komplett sichtbar, vermischt, der Geist Gottes in uns am Leben. Dass es nicht nur eine Floske ist, ja, wenn wir Christ werden, dann nimmt der Geist Gottes in uns Raum. Ja, wenn wir Christ werden, da wohnt Jesus in uns. Ja, wenn wir Christ werden, dann gehören wir zum Leib Christi. Nicht nur ein bisschen, sondern ganz. Dass wir sagen, ja zu Jesus. Ja zur Nachfolge, ja zu einem Leben mit Gott. Und das ist mein Herzensanliegen, dass wir erstens sagen können, wer wir sind. Und dass nicht unsere Freunde uns lebendig machen, dass nicht die Stadt uns lebendig macht, dass nicht der Beruf uns lebendig macht, sondern der Herr Jesus selber. Dass er sich in uns entfaltet und wir in ihm. Möge Gott uns segnen. Amen. Ja, danke, Herr Jesus, dass du in diese Welt kamst. Danke, Herr, dass du nicht nur vom Himmel her gesprochen hast, sondern unter uns warst, mit uns gelebt hast, den Weg der Erlösung gegangen bist. Bis ans Kreuz, aber darüber hinaus. Du bist auferstanden und du lebst, damit wir leben können mit dir. Und das wünschst du dir so sehr, dass wir für dich leben, dass wir leben, weil du in uns lebst. Und das wünschst du dir so sehr, dass wir deine Gebote halten, dass wir Licht sind, weil du das Licht bist. Dass wir Salz sein können, weil du den Unterschied machst. Und das ist mein Gebet, Herr Jesus. Hilf du uns als Gemeinde, dass wir wirklich wissen, wer wir sind in dir. Aus dem heraus leben können, weil du uns begabt hast, befähigt hast, berufen hast, Teil des Leibes zu sein. Danke, Herr, dass du keinen Unterschied machst. Weder Hautfarbe noch Soziales, Reichtum oder Armut, sondern was vor dir jeder gleich ist. Du liebst einen jeden. Und dafür sage ich einfach Danke. Danke, Herr, dass wir wissen dürfen, dass wir von dir geliebt sind, begnadigt sind, erlöst, Kinder des Höchsten heißen dürfen. Danke. Amen.